Hallo Leinwand, liebe Fans, ich bin Sebastian Gertschikow und ich melde mich heute mal bei euch aus einem besonderen Anlass. Wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, haben wir vor ein paar Monaten eine Steady-Seite gestartet, für die wir exklusiven Podcast-Content produziert haben. Leider haben wir dieses Projekt nur nach 3 Monaten wieder eingestellt. Allerdings sind dabei ein paar tolle und interessante Sachen entstanden, auf die wir zu stolz sind, als dass wir sie in unseren Archiven versauern lassen wollen. Deswegen würden wie sie euch gerne hier einmal vorstellen. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von unserem Podcast Leinwandliebe. Ich bin Julius Schwietzen, ich bin Redakteur bei Filmstarts und ich sitze heute hier zusammen mit meiner Kollegin Nina Becker. Und wir nehmen heute eine Folge auf von unserem Format Duell der Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob dieser Titel jetzt schon so richtig offiziell ist. Jedenfalls ist genau das, was wir heute machen. Jeder von uns hat sich einen Lieblingsfilm rausgesucht und wir werden jetzt darüber sprechen. Und das hat sich in den letzten beiden Folgen, die bereits aufgenommen und veröffentlicht wurden, angedeutet. Möglicherweise wird dabei das ein oder andere Herz gebrochen, weil es tatsächlich nicht immer so sein wird, dass wir uns da einig sind. Was im Prinzip ja auch so ein bisschen der Charme dieser ganzen Sache ist. Nina, ist es dir denn leicht gefallen, einen Lieblingsfilm auszusuchen?
Ja, also hallo erstmal nochmal. Ich bin Nina. Ich arbeite bei Filmstarts in der Redaktion und betreue vor allem Serien und so. Aber natürlich kenne ich mich auch mit Filmen ganz gut aus und habe natürlich einige Lieblingsfilme. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich erstmal eine Weile überlegen musste, was ich Julius da jetzt für einen Film nenne. Ich habe tatsächlich auch irgendwie so in verschiedenen Genres Lieblingsfilme und ich konnte mich nur schwer auf einen irgendwie konzentrieren, aber habe mich letztendlich dann entschieden. Und ich bin sehr gespannt, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, ob Julius dem Film auch was abgewinnen kann. Ich glaube tatsächlich, er kannte ihn auch, oder?
Ich kannte ihn tatsächlich schon und ja. Ich glaube, es ist aber auch ein Teil des Konzepts dieser Sonderfolgen für Steady, dass wir uns vorher eben nicht sagen, was es für ein Film ist, dann müssen wir ihn gegenseitig geschaut haben, aber dass wir uns nicht sagen, wie wir den finden.
Genau.
Und idealerweise halt eben auch jetzt nicht irgendwas auswählen, was wir beide kennen. Da hatten wir zum Beispiel festgestellt, dass wir beide große Herr der Ringe-Fans sind. Und ich würde auch behaupten, ich muss hier sozusagen gleich zum Anfang ein Geständnis ablegen, wirklich meinen allerliebsten Lieblingsfilm ist wirklich, glaube ich, die Herr der Ringe-Trilogie und wenn ich mir davon einen aussuchen müsste, dann der erste, also die Gefährten.
Ja, ist bei mir auch so.
Und ich habe schlussendlich dann den Lieblingsfilm genommen, weil es ja doch einfach wahnsinnig schwer ist, für mich genauso, sich da auf einen festzulegen, der weder Herr der Ringe noch Superheldenfilm ist oder sozusagen zum Marvel- oder DC-Universum irgendwie gehört. Und deswegen ist meine Wahl, ich fange jetzt einfach mal an.
Gute Idee.
Meine Wahl auf Scott Pilgrim vs. the World oder Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt gefallen, den ich schon, seit ich ihn damals im Kino geschaut habe, ich erinnere mich noch wirklich sehr gut daran, was das für ein Erlebnis damals war und wie mit, glaube ich, 2 oder 3 anderen Freunden im Kino war und wirklich wir von vorne bis hinten, von der ersten Minute bis zur letzten Minute einen unglaublichen Spaß hatten, das schon anfängt mit diesem großartigen 8-Bit-Logo und 8-Bit-Musik unterlegten Universal-Logo am Anfang und halt bis zur letzten Sekunde, wo Scott Pilgrim dann als Computerspielfigur noch die Endeinblendung am Schluss noch zerkloppt, wie in so einem Computerspiel. Also wir hatten auf jeden Fall einen Riesenspaß und seitdem ist der Film wirklich sogar noch irgendwie in meiner Wahrnehmung gewachsen. Und bevor ich jetzt aber noch mehr darauf eingehe, würde ich dich erstmal nochmal deinen Lieblingsfilm kurz vorstellen lassen.
Ja, mein Lieblingsfilm ist Abbitte. Also ich habe mich dafür letztendlich entschieden. Ich habe ihn tatsächlich auch nochmal geguckt jetzt. Ich habe mehrere meiner Lieblingsfilme nochmal geguckt, um dann mich festlegen zu können. Und ich hatte auch immer noch andere Favoriten, die im Rennen waren, aber letztendlich ist Abbitte einfach perfekt, weil ich liebe die Handlung, ich liebe das Buch dazu, es ist ja eine Romanverfilmung. Ich liebe die Schauspieler, der Film sieht großartig aus, also es sind wunderschöne Bilder. Es spielt ja unter anderem im Zweiten Weltkrieg. Ich habe großes Interesse an Geschichte und das ist dann halt auch noch so ein Teil, der dazu beiträgt. Tatsächlich erinnere ich mich, ich habe jetzt gerade fieberhaft versucht, mich zu erinnern, wann ich den geguckt habe. Also ich habe ihn auf jeden Fall auch im Kino gesehen und ich weiß auch, ich habe viel geweint und war damals schon total hin und weg, aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig, also wo und mit wem. aber ich habe ihn tatsächlich immer wieder auch auf DVD und so geguckt. Also der ist, begleitet mich irgendwie seit, von 2007? Seitdem habe ich den immer mal wieder geguckt. Und ich finde ihn tatsächlich auch nach wie vor schön, immer noch perfekt. Was ja nicht immer so ist. Also ich hatte auch so ein paar Filme nochmal jetzt gesehen, die ich früher sehr geliebt habe, die jetzt aber nicht mehr so, weiß ich nicht. Man wird älter, die Zeit verändert sich und viele Sachen funktionieren nicht mehr so richtig, finde ich. Darum wollte ich dich gleich nochmal fragen. Hast du Scott Pilgrim jetzt auch nochmal gesehen oder ist es, konzentrierst du dich vor allem immer noch auf dieses Erlebnis von damals?
Nein, also ich habe ihn jetzt tatsächlich auch nochmal gesehen und wie ich auch schon gerade vorhin kurz angedeutet hatte, es ist tatsächlich auch so ein Film, der wirklich, den ich eigentlich immer besser finde, je öfter ich ihn schaue. Und je mehr ich vor allem auch selber über Film und über filmisches Erzählen lerne und verstehe. Also je mehr ich in diesem Beruf auch arbeite und so, desto mehr kann ich das eigentlich auch wertschätzen.
Ja.
Was sozusagen über den puren Unterhaltungswert die Witze und die Action hinausgeht, was ja dann wieder natürlich aber auch irgendwie wieder auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam ist, weil da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen heute. Edgar Wright, der Regisseur, ist halt für mich ein absolut Meister des visuellen Erzählens und insbesondere in diesem Fall des visuellen Humors oder der visuellen Comedy. Aber vielleicht fangen wir erstmal an und sagen noch ein bisschen was zu dem Film an sich. Also Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, Scott Pilgrim vs. the World ist ein basiert auf einer Graphic Novel, die den gleichen Namen hat, und erzählt die Geschichte eines Musikers und irgendwie ziemlichen Verlierers namens Scott Pilgrim, der in Kanada lebt und gerade eine Trennung hinter sich hat und dann eine Beziehung mit einer Highschool-Schülerin anfängt, um sozusagen so ein bisschen sich wieder Selbstbewusstsein zurückzuholen. Und dann aber sich in eine andere Frau verliebt und dann halt aber feststellt, zu seiner großen Überraschung, dass diese 7 böse Ex-Freunde und Freundinnen hat, um mit ihr zusammen sein zu können, muss er diese alle besiegen. Und besiegen heißt tatsächlich in diesem Fall quasi im Stil eines Videoprügelspiels gegen sie antreten. Und das ist ein großes visuelles Feuerwerk, würde ich behaupten.
Ich wollte sagen, also visuelles Feuerwerk kann ich durchaus nachvollziehen, aber naja, das ist dann auch schon alles.
Oh nein, das fängt schon an mit dem Herzgebreche hier.
Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ihn irgendwie zu mögen. Ich habe ihn damals übrigens auch im Kino gesehen und fand ihn damals schon nicht so doll. Und ich habe es versucht, aber es ist einfach nicht meins, glaube ich.
Hast du denn, hat sich denn deine Wahrnehmung verändert, von damals im Kino und heute jetzt oder jetzt die Tage nochmal schauen?
Also ich glaube tatsächlich irgendwie, dass ich noch gesättigter bin mittlerweile von diesem ganzen Comic-Verfilmungskram und so. Also weiß ich nicht. Also ich kann ja erstmal vielleicht mit irgendwas anfangen, was ich gut fand.
Genau, das ist schön.
Das habe ich mir auch als erstes nämlich aufgeschrieben, dass ich wirklich, also die Musik finde ich richtig gut, was auch irgendwie jetzt nicht immer der Fall ist. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie, ich gucke jetzt auch nicht besonders gerne Filme über Musiker oder Musicals mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, aber die Musik fand ich richtig gut, die würde ich mir glatt so als Hobby privat anhören. Habe ich auch erstaunt, dass es also richtig, finde ich, qualitativ hochwertig irgendwie gemacht wurde. Sogar die Texte und so von den Liedern. Ja, also das, da gehe ich auf jeden Fall voll mit, dass das bis ins Detail irgendwie perfekt ist. Und auch die visuellen Effekte, die weiß ich durchaus zu schätzen irgendwie. Also ich sehe auch, also ich muss sagen, ich bin nicht so ein Typ, der so auf Effekte steht unbedingt. Die geben mir einfach nicht so viel. Also ich sehe ein, dass es toll ist und vor allem ist es in dem Film super außergewöhnlich. Also das sehe ich irgendwie auch und ich finde auch sehr gut gealtert. Aber das ist halt auch nicht so, also ja, das ist jetzt nichts, was mich total glücklich macht beim Filme gucken irgendwie. Ja, genau. Aber vielleicht erstmal, um positive Aspekte zu nennen.
Also ich finde es interessant, dass du gesagt hast, mit dem, dass das quasi so für dich in diesen so einen Wust aus Comic-Verfilmungen bildet. Aber das finde ich halt eben wirklich überhaupt gar nicht, weil also ich kann das total verstehen. Ich habe ja auch anfangs schon angedeutet, dass ich bin auch ein großer Fan von den, sagen wir mal, den Superheldenfilmen, den typischen, also Marvel und DC und Avengers und sowas. Und kann da zum Beispiel total verstehen, wenn man sagt, das ist nichts für mich, das ist mir irgendwie alles zu gleichförmig oder die wiederholen sich immer nur jetzt im 23. MCU-Film, ist doch irgendwie immer das Gleiche. Bin ich komplett anderer Meinung, aber kann ich zumindest verstehen, wo das herkommt. Aber bei Scott Pilgrim ist halt irgendwie, das ist so außergewöhnlich von vorne bis hinten, dieser, wie das alles inszeniert ist und wie das alles so mit so Videospielelementen verwoben und halt aber trotzdem eine wahnsinnig filmische Erzählung und sowas. Und das finde ich einfach finde ich wahnsinnig toll. Und vor allem, wie der halt eben auch so verschiedenen Ebenen funktioniert. Also es gibt halt, finde ich, fantastischen, wirklich, wirklich unfassbar witzige Szenen, verschiedene Arten. Es gibt sowohl visuelle Gags als auch halt irgendwie Wortwitze und Situationswitze. Es gibt tolle Action-Szenen und es gibt halt aber eben auch noch irgendwie eine sehr spannende und naja, vielleicht ist nicht berührende, aber zumindest eine emotionale und sehr toll erzählte Geschichte, weil halt eben, was ich eben halt auch so besonders finde, ist, dass halt dieser Scott Pilgrim nicht unbedingt eine sympathische Hauptfigur ist eigentlich und halt ja, ganz bewusst nichts. Und halt sozusagen, es ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte im gewissen Maße, weil er genau, halt sozusagen er lernt, er wächst und merkt halt sozusagen selber, wie schlecht er sich eigentlich verhält, indem man diese beiden jungen Frauen quasi, naja, nicht gegeneinander ausspielt, aber ausnutzt zu einem gewissen Grade und halt eben betrügt halt auch gegenseitig und miteinander mehr oder weniger, weil er halt eben gleichzeitig eine Beziehung mit beiden hat.
Ja. Tatsächlich war das auch so ein Punkt, dass ich hatte vorher, bevor ich ihn nochmal jetzt geguckt habe, habe ich noch gedacht, ach naja, Mike Sarah, den mag ich ja. Das ist tatsächlich so, den habe ich richtig gern. Ich bin großer Fan von Arrested Development und da ist er ja so der liebenswerte Trottel irgendwie. Und tatsächlich habe ich auch gedacht, naja, hast du wenigstens Mike Sarah in dem Film, das wird bestimmt ganz nett, aber er ist halt wirklich nicht besonders sympathisch. Also, und das ist ja, da hast du recht, das ist irgendwie ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Also, dass er, obwohl er quasi die Hauptfigur ist und natürlich fiebert man mit ihm mit und so, ist er trotzdem nicht so ein total glatt gebügelter, ja, Superheld irgendwie, sondern hat seine Ecken und Kanten und so. Also, ja.
Aber er ist auch bei weitem nicht der einzige Darsteller, der hier wirklich toll ist. Also für mich war das wirklich eine Offenbarung auch. Also ganz, ganz, ganz fantastisch fand ich Ellen Wong, die Knives Chow spielt, die Highschool-Schülerin, mit der Scott Pilgrim dann eine Beziehung anfängt, die, glaube ich, hier da ihren ersten großen Film gemacht hat. Und seitdem leider, leider, leider nicht viel anderes, wo ich sie wirklich von Herzen gönnen würde. Und genauso gibt es aber eben auch Kieran Culkin, der den schwulen Mitbewohner von Scott Pilgrim spielt.
Ja, den fand ich am besten übrigens.
Der hat wirklich eigentlich jede Szene, in der er vorkommt, komplett an sich reißt und halt einfach die besten Witze und die besten Sprüche und die besten Szenen hat. Aber halt eben auch, die nur so in kleineren Rollen zu sehen sind. Also interessanterweise gibt es ja dann tatsächlich, vielleicht kommt daher der Superheldenvergleich. Man hat ja mindestens drei Superheldendarsteller hier, nämlich Chris Evans, der Captain America spielt.
Ja, stimmt.
Man hat Brandon Routh, der Superman aus Superman Returns und es gibt auch noch Brie Larson, die Captain Marvel, hier alle drei als Exe von Ramona, so heißt die Frau, die in die Scott Pilgrim sich dann verliebt, spielen und die halt auch alle drei wunderbar mit ihrem Image oder ihrer vor allem im Fall von Chris Evans, weil Brie Larson damals noch nicht Captain Marvel war, aber Chris Evans und Brandon Routh, die sind halt einfach unfassbar herrlich gegen den Strich besetzt und halt einfach so eine völlig überdrehte, überzogene, aber auch sehr, sehr lustige Darstellung beide abliefern hier.
Ja, ich finde auch also der Cast ist auf jeden Fall super. Also die passen alle perfekt in ihre Rollen und man merkt auch, dass sie total Spaß daran haben. Also der Film ist tatsächlich irgendwie so, also auch wenn ich ihn nicht besonders mag, aber man kann ihn wahrscheinlich als Feuerwerk bezeichnen. In jederlei Hinsicht irgendwie.
Ja, aber ich glaube, was für mich wirklich das Besonderste, da kann man das überhaupt sagen, also was mich wirklich am meisten begeistert, ist tatsächlich so, wie dieser Film inszeniert ist. Und das sind halt besonders die Szenenübergänge und die Schnitte und wie das alles präsentiert wird sozusagen. Also ich finde es normalerweise immer sehr prätentiös und irgendwie abgehoben, wenn man anfängt bei Filmen über den Schnitt zu sprechen, dass der Schnitt irgendwie so elegant sei oder.
Ja, aber tatsächlich, das stimmt schon. Und selbst ich habe das gemerkt und ich würde eigentlich nie irgend über Schnitt sprechen.
Ja, also es ist natürlich einfach auch ein Stilmittel hier und was hat aber wirklich so genial eingesetzt wird.
Ja, auf jeden Fall.
Also wie sozusagen immer wieder gibt es so Szenen, wo du quasi mit einem Schnitt irgendwie in eine komplett, weiß nicht, eine Stunde später oder sowas transportierst wirst und aber ohne, dass man das merkt und sozusagen also dann halt irgendwie mit Sachen, die durchs Bild rauschen und dann ist man auf einmal irgendwie in einem ganz anderen Punkt und sowas und es ist halt aber auch das nicht nur so eine Spielerei, also man kann es vielleicht irgendwie ganz gut vergleichen mit den bei Star Wars gibt es ja, die Star Wars Filme sind ja bekannt, dass sie diese komischen Schnitte teilweise haben, wo das Bild wie so bei so einer PowerPoint-Präsentation so ein Scheibenwischer drüber geht oder nach oben und unten weggeht oder sowas. Und das ist halt irgendwie seit dem ersten Star Wars Film damals Tradition, wurde jetzt halt auch dem immer beibehalten. Aber ich finde, dass da ist es nur irgendwie so, ja, weil es halt Tradition ist. Und ich finde es weder besonders clever noch besonders gut. Und hier ist es halt tatsächlich, würde ich halt behaupten, hat es einen Sinn auch, das Ganze. Es gibt zum Beispiel zwei Date-Montagen mit Scott und Knives relativ am Anfang des Films, die unter anderem diesen Stil halt so geschnitten sind oder so präsentiert werden, wo man halt dann auch wunderbar den Unterschied zwischen diesen beiden Dates sieht. Beim ersten ist halt irgendwie, sind halt beide total begeistert und Scott ist irgendwie froh in seiner Beziehung, aber beim zweiten Date hat er halt dann vorher schon Ramona kennengelernt und sich in sie verliebt und ist halt nicht mehr bei der Sache. Und dann sieht man das halt eben auch wirklich an der visuellen Sprache des Films, wie sozusagen Scott dann nur seine Zeit absitzt und halt irgendwie so alles an ihm vorbeirauscht. Und das ist einfach wirklich ganz große Kunst, finde ich, wie Edgar Wright so eine Emotion halt wirklich mit filmischen Mitteln transportiert und es nicht einfach ausspricht oder eine Figur aussprechen lässt oder sowas.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so eine total perfekte Kombination aus Form und Funktion irgendwie. Also das funktioniert sehr gut auf jeden Fall und das sehe ich auf jeden Fall auch als positiv. Also.
Und trotzdem...
ja, ich weiß nicht. Begeistert. Also ich finde einfach, die Geschichte gibt auch nicht so viel her. Also irgendwie passiert ja auch immer wieder das Gleiche, nur in anderem Gewand. Also irgendwie, ich finde es nicht besonders spannend irgendwie. Also, oder vielleicht hätte man einen Kurzfilm daraus machen sollen oder so, weiß ich nicht.
Ja, gut, dann ist das vielleicht das Problem, wenn das halt dann irgendwann, wenn man keinen Zugang dazu findet oder einem das irgendwie langweilig ist oder einfach man sich auch für die Action nicht begeistern kann, so wie du auch schon meintest, dann wird es, kann ich mir vorstellen, dass es halt irgendwie repetitiv wird, ja.
Ja, genau. Und ja, ich glaube, das ist auch einfach irgendwie das wesentliche Problem, was ich damit habe. Ist einfach, also ja, zum einen ist es, glaube ich, ist das Genre, wobei da ja ganz viele Genres auch gemixt werden irgendwie, das ist irgendwie nicht so ganz meins und die Handlung spricht mich jetzt auch nicht wahnsinnig an. Ich fand's auch streckenweise ein bisschen langsam, langweilig. Tatsächlich habe ich manchmal überlegt, ob ich jetzt nicht mal ein bisschen spulen kann. Habe ich aber nicht gemacht, habe ich nicht gemacht.
Das ist ja das Mindeste.
Ja, nee. Ja, also ich glaube, ich weiß auch nicht. Also ich sehe total ein objektiv, dass es viele Sachen gibt, die irgendwie wirklich besonders und auch gut gemacht sind, aber ja, es klingt immer so blöd, dieser Spruch, aber es holt mich nicht so richtig ab.
Ja, es gibt es, ich kenne das genauso.
Ja.
Ich fand es übrigens vorhin noch interessant, was du gesagt hast mit dem, ob ich den Film halt auch nochmal gesehen habe oder ob der irgendwie, wie der sich sozusagen in meiner Wahrnehmung verändert hat. Und ich habe das ja auch schon drüber nachgedacht. Es ist schon ein Jugendlicher oder ein junger Film oder sowas. Also jetzt nicht unbedingt sowas, wo man vielleicht oder andersrum. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den in 50 Jahren oder in 30 Jahren oder wie viele Jahren auch immer noch so gut finde. Ich glaube schon, ich würde mal behaupten schon. Ich kann es mir jetzt einfach auch eigentlich nicht anders vorstellen. Aber ich kann schon durchaus sein, dass man, ich glaube, jeder von uns hat es ja gemerkt, du hast es ja eingangs auch schon gesagt, dass sich die Wahrnehmung von Filmen einfach ändert und dass der Geschmack sich verändert. Das ist gar nicht so, dass man als Kind nur oder als Jugendlicher nur Sachen blöd findet. Das würde ich überhaupt nicht behaupten. Also es ist irgendwie der Geschmack automatisch besser wird, wenn man älter wird. Weiß ich nicht. Also finde ich schwierig, das so verallgemeinern zu sagen. Aber er verändert sich.
Das würde ich auch nicht sagen.
Und es könnte, also daher kann es durchaus sein, dass ich halt eben in ein paar Jahren vielleicht auch ganz anders über den Film denke und dann irgendwie denke, was ist das denn für ein Hipster-Mist hier oder so. Eigentlich glaube ich nicht, weil, wie gesagt, er begleitet mich jetzt halt eben ja auch schon seit 10 Jahren.
Ja.
In der Zeit hat sich natürlich auch schon einiges entwickelt oder hat man sich selber auch, ist man selber älter geworden und größer geworden und irgendwie hat sich der Filmgeschmack auch gewandelt und man hat einfach unzählige Filme auch gesehen in der Zwischenzeit und trotzdem hat sich eigentlich nicht viel daran geändert, im Gegenteil, wie ich ja gesagt habe. Ist ja eigentlich nur, finde ich ihn eigentlich nur mal besser, je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich sozusagen auch mir den so im Detail anschaue.
Ja. Glaubst du, es ist ein Film, den du später mit deiner Tochter gucken wirst?
Auf jeden Fall.
Ja. Das finde ich immer ganz interessant, so, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, es ist jetzt auch noch nicht, es ist ja auf jeden Fall auch ein harmloser Film, der weder jetzt ist der besonders brutal noch irgendwie, ist der thematisch oder so inhaltlich so erschütternd, dass man irgendwie denkt, oh je, das kann ich mir nie im Leben mit meinen Kindern oder mit meiner Familie oder wie auch immer anschauen. Würde ich schon. Also es ist sowieso ein interessantes Thema, was bei mir jetzt auch erst so langsam losgeht, dass man so die ersten Filme mit dem Kind zusammenschaut, mit der Tochter zusammenschaut, aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie sich das entwickelt und wie das
ich auch.
Wie halt solche Filme sich dann wie die wirken, wenn die halt sozusagen eine komplett andere Generation schauen. Wenn man sozusagen, ich meine, man hat natürlich immer selbst wenn man noch so sehr versucht, objektiv zu sein, hat man diese rosarote Brille auf, wenn man halt die Sachen schon immer gut fand.
Ja.
Genauso haben wir ja vorhin auch schon kurz erwähnt, bin ich schon sehr gespannt darauf, zum ersten Mal Herr der Ringe zusammenzuschauen.
Ja, ich auch. Ich habe den tatsächlich auch mit meinem Bruder damals im Kino gesehen. Und mein Bruder ist 10 Jahre älter, muss man dazu sagen. Und das war auch was total Besonderes. Und das werde ich auch nie vergessen. Auch die Fahrt zum Kino, das war Winter. Und da freue ich mich auch total drauf, wenn ich das quasi weitergeben kann. Auch die Bücher und so, also die Herr der Ringe Bücher.
Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, wo mich interessieren würde, was du da für eine Meinung zu hast. Ich habe es ja schon mal erwähnt mit dem visuellen Humor und der visuellen Comedy, die ich hier in Scott Pilgrim. Und ich finde es besonders interessant, wenn man sich so anschaut, in welche Richtung sich die gerade amerikanische Komödien in den letzten Jahren entwickelt haben. Es hat so ein bisschen angefangen mit diesem Judd Apatow-Film, also Jungfrau männlich 40 sucht und beim ersten Mal und sowas. So
ja, die habe ich alle gesehen, da bin ich großer Fan.
Ich auch, nämlich.
Ja, cool. Hast du den neuen schon gesehen? Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
King of Staten Island, meinst
genau,
du?
Genau, genau.
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ich habe den schon gesehen, der ist auch super.
Jedenfalls aber, also damit hat quasi so ein Trend irgendwie angefangen, kann man glaube ich sagen, dass sich amerikanische Komödien oder Hollywood-Komödien zu so einem, dass da mehr improvisiert wird, dass die Darsteller einfach sozusagen so quasi, weil es halt auch einfach talentierte Comedians sind oder talentierte, lustige Leute, die halt einfach, die du sozusagen nicht an ein Skript, die nicht sozusagen ein Skript strikt abarbeiten müssen, sondern die halt einfach auch mal sozusagen so ein bisschen vom Leder ziehen oder irgendwie einfach so, genau, einfach so ein bisschen frei sich entfalten dürfen. Ja. Genau. Und dann halt improvisieren dürfen und so. Und es gibt da wirklich tolle Filme. Ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch von diesen Judd Apatow-Komödien eigentlich von allen ein großer Fan. Oder Superbad gibt es zum Beispiel auch noch oder so. Die sind ja alles so aus derselben Zeit so ungefähr. Ja. Und es zieht sich eigentlich auch bis heute. Und es, ich, teilweise ist es aber tatsächlich so, dass ich dieses Konzept so ein bisschen abnutze. Und das ist auch, das lädt, glaube ich, einfach sehr dazu ein, dass man das also, dass man faul wird vielleicht als Regisseur. Das hört sich jetzt gleich so negativ an oder so abwertend. Aber es ist halt einfach so, wenn du weißt, du hast da deinen talentierten Cast und deine Comedians, dann Seth Rogen oder Will Ferrell oder wen auch immer, Paul Rudd, die du vor die Kamera stellst, Melissa McCarthy, wen auch immer. Und die können halt einfach auch, die sind natürlich gut darin, aber dann denkt man sich halt vielleicht als Regisseur, muss ich ja eigentlich jetzt gar nicht mehr viel machen. Da kann ich jetzt einfach, lasse ich die Kamera laufen und schneide es ein bisschen so, dass ich halt mal eine andere Kameraperspektive habe. Und dann passiert eigentlich der ganze Humor nur in den Dialogen und in dem, was halt die Schauspieler vor der Kamera sagen. Ja, und das ist halt der große, große Unterschied zu so Filmen wie Scott Pilgrim oder halt aber eben auch den anderen Komödien von Edgar Wright. Also Shaun of the Dead, meine ich nicht, Shaun vs. The Dead. Hot Fuzz oder The World's End, die halt alle drei genauso in diesem Stil auch inszeniert sind. Also natürlich nicht ganz so comichaft und nicht ganz so videospielhaft wie Scott Pilgrim, aber halt eben auch genauso sehr diesen visuellen Humor haben. Und das ist einfach ein unfassbarer Unterschied. Und es ist wirklich verschenktes Potenzial, weil du könntest ja auch theoretisch mit diesen amerikanischen Komödien diese super Comedians hinstellen und sie lustig sein lassen und gleichzeitig aber eben halt auch filmisch was machen. Also ja, ist das stimmt, auch sowas, was dir irgendwie auch schon mal aufgefallen ist oder was du hier irgendwie bei Scott Pilgrim besonders irgendwie dir ins Auge gefallen ist?
Ja, also das ist wahrscheinlich das, was ich halt auch, also was du jetzt alles erklärt hast, das ist genau das, was ich irgendwie als Besonderheit auch wahrnehme bei dem Film. Also das, ja, ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich speziell und tatsächlich würde ich auch sagen, dass man, also ich habe nicht alle Edgar Wright-Filme gesehen, ich habe Hot Fuzz nicht gesehen und Ant-Man auch nicht und Baby Driver auch nicht. Aber
ja, bei World's End. Bei Ant-Man waren nur vorgesehen, da hatte das tatsächlich nicht selbst.
Ja, stimmt, ja. Aber an World's End erinnere ich mich tatsächlich auch noch, den habe ich auch im Kino gesehen und den fand ich richtig lustig eigentlich. Also ich würde, ich glaube halt, es ist, weil du auch sagst, nicht, dass irgendwie die anderen Regisseure jetzt Regisseure jetzt allgemein fauler werden, weil sie haben ihren super Cast und so. Ich glaube, dass es tatsächlich eben trotzdem noch irgendwie total darauf ankommt, was letztendlich der Regisseur macht, weil das wahrscheinlich eben nicht immer so funktionieren wird, dass halt, lass mal den Cast machen. Also ich meine, letztendlich wird denn doch vielleicht mehr gemacht, als man irgendwie denkt. Also es wird vielleicht nicht vorgegeben, was wer jetzt zu sagen hat und wer wo wann wie steht und so weiter. Aber irgendeine Geheimzutat macht den Film dann halt irgendwie perfekt und besonders. Und das kann Edgar Wright wahrscheinlich und Apatow kann das auch. Ja, ich denke, also ich sehe das auch so, dass es sehr speziell ist. Ich mache mir da aber jetzt keine Sorgen, dass es irgendwie ausgelutscht werden könnte oder so, weil es gibt ja noch zig andere Entwicklungen, wie sich Komödien in Hollywood gestalten lassen und so weiter.
Ja, also ich würde es mir aber tatsächlich eigentlich wünschen, dass es das ein bisschen mehr gäbe. So ein bisschen so wie auch, keine Ahnung, bei Action-Szenen, dass man mehr das so macht wie bei den John Wick-Filmen oder sowas. Das ist halt einfach auch eine ganz andere.
Ja, einfach mal was anderes halt, ja.
Genau, und halt eben nicht so dieses, wir stellen halt irgendwie Liam Neeson dahin und obwohl der halt schon Mitte, Ende 60 ist, soll der halt noch der tolle Action-Darsteller sein.
Ja.
Ich meine, Liam Neeson ist ein fantastischer Schauspieler natürlich, aber irgendwann ist man halt auch zu alt für Action-Szenen und dann sieht es halt dann so aus, wie das spät leider bei den späten Liam Neeson-Filmen oft aussieht, dass da halt nur drumherum geschnitten wird.
Ja, und halt oder auch Bruce Action. Willis. Da habe ich auch vorhin einen Trailer gesehen zu diesem, irgendwas mit, wie heißt der Film? Hardkill oder so. Das sieht ja irgendwie auch alles gleich aus. Also irgendwie dieser eher ältere Bruce Willis und irgendwie viel Action, aber ja, irgendwie war es das dann auch. Also es ist alles so langweilig geworden irgendwie. Und sie sind halt auch ganz schön alt für Actionhelden.
Naja, also ich glaube, wir, das ist ja auch nicht der Sinn dieses Formats. Wir werden auf jeden Fall bei Scott Pilgrim nicht mehr auf einen Nenner kommen.
Nee, aber ich verstehe, dass man ihn gut finden kann, aber ich finde ihn nicht gut.
Schade.
Ja. Ja.
So ist es. Ja, dann lass uns doch mal Abbitte oder Atonement, wie er im Original heißt, ne, zuwenden.
Mhm. Ist ja auch von einem Wright-Regisseur, wenn auch von Joe Wright.
Stimmt.
Ist mir eben auch erst aufgefallen.
Da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist auch bei den Universal-Filme, glaube ich. Das ist mir aufgefallen.
Das weiß ich gar nicht.
Als ich nochmal geschaut habe.
Ja, genau, vielleicht erkläre ich auch kurz einfach, um was es geht. Erstmal, damit wir wissen, über was wir hier reden. Es geht mehr oder weniger um die 13-jährige Bryony Tellis, die gespielt wird von Saoirse Ronan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ich glaube, ja, so spricht sie zumindest selber ihren Namen aus.
Ich habe es geübt.
Das ist ein richtiger Einsatz, sehr schön.
Ja, genau. Bryony Tellis, die schreibt Theaterstücke und Gedichte und ist total fantasievoll und ich würde auch sagen, ziemlich klug für eine 13-Jährige. So vom Ausdruck her und so. Und tatsächlich schreibt sie dann auch an so einem Stück, an einem heißen Sommertag, an dem ihre Cousine Lola zu Besuch kommt und auch noch einige andere Gäste im Haus der Tellis zu Gast sind. Die Familie wohnt in einem wunderschönen Anwesen in England, in einem prächtigen Haus. Ich würde sagen, die sind, ich weiß nicht, sehr gut bürgerlich, könnte man wahrscheinlich sagen. Das Haus erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen immer noch an Downton Abbey. Also so in dem Stil darf man sich das vorstellen.
Ja.
Genau.
Ist ja auch ungefähr die Zeit. Ich meine, ein bisschen später, aber noch so sozusagen dieselbe.
Ja, genau. Ära. Also Downton Abbey geht ja in die Richtung sozusagen. Genau. An dem Tag, an dem der Besuch kommt, sieht sie ihre guckt Bryony aus dem Fenster und sieht, wie ihre Schwester Cecilia, die gespielt wird von Keira Knightley, im Garten am Brunnen steht und sich auszieht und der Sohn der Gärtnerin des Anwesens guckt ihr dabei zu. Der Sohn heißt Robbie, jetzt habe ich den Nachnamen nicht, ist ja auch egal, genau, Robbie und wird gespielt von James McAvoy und genau, der sieht halt dabei zu, wie sie sich auszieht und Bryony beobachtet diese Szenerie und versteht es nicht so ganz und ist aber ziemlich entsetzt irgendwie. Wie gesagt, sie ist 13. Außerdem erwischt sie die beiden dann abends beim Sex in der Bibliothek und ist abermals ziemlich entsetzt. Dann später in der Nacht wird ihre Cousine im Garten vergewaltigt und Bryony ist sich sehr sicher zu wissen, wer der Täter ist und sagt das dann auch bei der Polizei aus und also für sie ist es ganz klar Robbie. So nehmen die Dinge ihren Lauf. Robbie muss ins Gefängnis und zieht dann später in den Krieg. Die gemeinsame Zukunft, die Robbie und Cecilia sich vorgestellt hatten, also das kriegt man dann nach und nach mit, ist zerstört und also mehr will ich lieber nicht verraten, weil dann braucht man ja den Film nicht mehr gucken. was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass die Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählt wird und mit ganz vielen Zeitsprüngen und Rückblicken und Rückblenden. Und dass es ziemlich komplex ist, würde ich sagen. Also die ganze Struktur des Films. Und es ist eine Verfilmung von dem gleichnamigen Roman von Ian McEwan. Das sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Von dem bin ich übrigens auch großer Fan. Deswegen.
Cool, ja. Ich auch.
Ja, cool, ja. Ja, ich habe, glaube ich, echt alles gelesen, so was man von ihm lesen kann. Wie fandest du es denn?
Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also ich habe ihn auch schon vor ein paar Jahren gesehen, als ich so ein bisschen, ich bin nämlich nicht nur ein Fan von Ian McEwan, sondern auch von Joe Wright, nicht nur Edgar Wright.
Ja, ich auch,
Joe
ich auch
Wright.
Eigentlich. Ja.
Und von Keira Knightley.
Ja, ich auch.
Und ich habe also Abbitte vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, als ich sozusagen diese Leidenschaft entdeckt habe. Und ich kann tatsächlich sagen, ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal schauen besser als beim ersten Mal.
Ah.
Und ist jetzt dann nicht ganz so kontrovers wie bei unserem Scott Pilgrim-Gespräch und ich finde die tatsächlich auch sehr gut mittlerweile sogar. Ah, ja. Also es gibt ein paar Sachen, die mich wirklich stören. Da werde ich auf jeden Fall, oder werden wir jetzt auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen.
Ah, ja.
Aber es ist unbestreitbar, finde ich ihn auch einen sehr, sehr tollen Film.
Ja. Magst du auch James McAvoy? Den mag ich nämlich auch.
Ja, also James McAvoy, klar, ja, den stimmt, den habe ich jetzt nicht erwähnt, weil ich sozusagen in diesem Ian McEwan, Joe Wright, Keira Knightley Dreieck sozusagen, aber ja, James McAvoy sowieso natürlich der ganze Cast.
Ja, genau.
Benedict
ja.
Cumberbatch spielt in wunderbar.
Ja, genau. Ja.
Widerling hier, also.
Der wird ja irgendwie oft vergessen dabei.
Ja.
Ja. Ja. Ja, cool. Ja. Ja, also für mich ist es auch nach wie vor irgendwie. Ja, ein perfekter Film. Also es ist die Liebesgeschichte ist wunderschön, die ganze Geschichte drumherum, also diese Lüge, die letztendlich Brian ja erzählt, ist auch total interessant, weil man ja, also man muss hier immer vor Augen führen, dass es, ja, es ist halt eine 13-Jährige und wahrscheinlich wäre das alles gar nicht so schlimm und weit gekommen, wenn sich einfach jemand mit der 13-Jährigen richtig unterhalten hätte und wenn man sie irgendwie aufgeklärt hätte. Ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, dass es ja damals sowas, weiß ich nicht, damals haben die Kinder nicht mit, weiß ich nicht, 14, 15 YouPorn oder sowas geguckt. Da war irgendwie eine nackte Schwester im Garten wahrscheinlich wirklich sehr exotisch. Ja, also ich finde das nach wie vor perfekt irgendwie alles an dem Film. Und die Bilder sind halt wunderschön. Auch die Bilder dann später im Krieg. Es gibt ja, ein Teil des Films spielt komplett in Dünkirchen, also ja, im Zweiten Weltkrieg denn. Und
genau,
da
die,
ist
wo
auch
die britischen Soldaten damals festsaßen, die von den,
genau.
von den Nazis quasi zurückgedrängt wurden.
Genau, genau. Das ja. kennen wir ja auch. Also wer sich da mehr mit beschäftigen will, der sollte sich vielleicht Dunkirk nochmal angucken.
Von Christopher Nolan.
Genau. Ja, es ist auch eine wunderschöne One-Shot-Szene.
Oh ja, also genau, jetzt, wo du die jetzt gerade schon ansprichst, das ist wirklich, es ist, ich weiß, es gibt ja viele Leute, die bei solchen Szenen immer sagen, oh, das ist so angeberisch und oh, das reißt mich immer komplett raus. Und das
ja.
ist irgendwie so. Aber ich finde, es gibt nichts Fantastisches als eine gut gemachte
ja.
One-Shot-Szene, vor allem die geht, glaube ich, ja wirklich 5 Minuten und
ja.
ich habe irgendwie gelesen, glaube ich, 1000 Statisten oder sowas und
ja,
ein unfassbarer Aufwand,
ja. Ja.
wie sie diesen Strand da zurecht gemacht haben und wirklich überall ist was los und es gibt irgendwie ein Karussell und ein Chor, der singt, der da
ja,
irgendwie rumsteht
ja.
von so Soldaten und ein riesiges Schiff, was da auf dem Strand liegt und es ist einfach
ja.
ein unfassbarer Aufwand, was sie da betrieben haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und es
ja.
ist halt für mich, jetzt wo du es gerade schon angesprochen hast, ich glaube, das war wirklich so ein bisschen der Turning Point für mich oder so der, wo meine Wahrnehmung sich gewandelt hat. Ich weiß nicht, ob es nur an der Szene lag oder ob es auch allgemein einfach mit der Struktur des Films zusammenhängt. Aber ab dem Zeitpunkt war ich tatsächlich wieder mehr gepackt, auch mehr als beim ersten Mal tatsächlich schon. Aber was ich jetzt auch noch gleich sagen kann, ist, ich finde vor allem den Anfang nicht perfekt. Also
nee.
Es würde mich auch interessieren, hast du das Buch gelesen von
ja.
Ian?
Ja.
Kenne ich nämlich nicht. Ich habe es leider noch nicht gelesen.
Das ist sein dickstes, glaube ich, auf jeden Fall.
Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht kannst du das gleich noch kurz sagen, wie du das im Vergleich findest. Also wie du sozusagen den Anfang im Buch im Vergleich zum Film findest. Mich jedenfalls, ich bin kein Fan, und das hat mich jetzt beim zweiten Mal fast noch mehr gestört als beim ersten Schauen. Ich bin kein Fan von Zufällen und Missverständnissen als Ausgangspunkt für eine Handlung oder als Antrieb der Handlung. Und das ist halt, dieser ganze Anfang ist halt ein einziges Missverständnis und
ja,
ein einziger
Zufall. Darauf basiert ja auch
Zufall.
Der ganze Film letztendlich.
Ja, und das ist ja. halt sowas, was mich wirklich gestört hat. Also dann gibt's halt diesen Brief, den Robbie an
ja.
Cecilia schreibt und dann gibt ihr aus Versehen Bryony den falschen und deswegen
ja.
denkt Herr Bryony überhaupt nur, dass er irgendwie
genau.
ein verrückter
Genau, das habe ich jetzt weggelassen,
ist.
Weil das
genau.
ist ja auch so besonders.
Und es passieren halt eben noch einen Haufen anderer Missverständnisse und Lügen und und Missgeschicke und sowas, die halt alle dazu beitragen, dass halt Bryony am Schluss halt, oder nicht am Schluss, sondern sozusagen am Ende des ersten Teils halt denkt, oder ob sie es wirklich denkt, ist halt eben auch, ne, es ist
ja,
halt
das,
auch eine
ja,
tolle
genau.
Szene, toll gespielt.
Genau.
Auch, Saoirse Ronan, die auch dafür ihre erste Oscar-Nominierung bekommen hat,
ja,
in dem
ja,
jungen
ja.
Alter, auch eine unfassbare Leistung, wirklich
ja,
ganz, ganz toll
Fall.
Gespielt.
Ja.
Wo man halt eben auch sofort merkt, wie sie sich sozusagen selber diese Lüge auch erst schönredet und sozusagen genau. Halt auch so aus so einer Mischung aus weiß nicht, kindlichem Trotz und jugendlicher Eifersucht und irgendwie sowas und alles um alles Mögliche.
Vielleicht also aber auch Angst, also irgendwie.
Ja, Angst natürlich, genau.
Sie versucht sich selbst ja auch Sachen zu erklären wahrscheinlich. Also ich kann das irgendwie sogar ganz gut nachvollziehen, auch wenn es letztendlich Leben zerstört. Ja, aber tatsächlich sind ja gerade diese Missgeschicke, das ist ja das Absurde, dass es alles Missverständnisse, Missgeschicke sind, die irgendwie letztendlich dazu führen, dass Schicksale völlig neu geschrieben werden. Aber ja, das habe ich, also ich habe das, also im Buch ist es tatsächlich sehr ähnlich. Ich finde, dass es eine richtig gute Literaturverfilmung ist. Und eine gute Literaturverfilmung ist, finde ich, wenn der Film es schafft, nah an der Geschichte zu sein und nicht komplett irgendwas anderes zu erzählen und trotzdem natürlich irgendwie so sich Freiheiten nimmt, wo Freiheiten sinnvoll sind. Also ich finde, das Buch ist ja auch genauso geteilt in verschiedene Teile und auch sehr komplex und man weiß genau wie im Film auch lange nicht, was es denn jetzt eigentlich war und was ist die Lüge. Und ich finde, dass das der Film eigentlich sehr gut wiedergibt. Und der Anfang ist schon auch sehr ähnlich. Also da ist, also ich könnte mir vorstellen, das gefällt dir denn auch nicht so richtig.
Ich meine, vielleicht hat das auch tatsächlich was mit den verschiedenen Medien zu tun. Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie in einer geschriebener Form und mich weniger stört, diese Anhäufung von Zufällen als im Film. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das halt sowas, es wirkt halt immer so ein bisschen so wie, uns ist nichts Besseres eingefallen. Ich weiß, dass es da auch, es gibt da auch, glaube ich, ganz, ganz andere. Ich glaube auch Hitchcock zum Beispiel hat viel mit so Zufällen und sowas gearbeitet. Und nun würde ja auch niemand behaupten, dass Hitchcock irgendwie keine Ahnung hatte von seinem Metier.
Ja.
Und so, also gibt ja durchaus eine Tradition und trotzdem ist das irgendwie immer was mich so als so ein, was mich irgendwie in so, was mich irgendwie aufregt und was ich irgendwie billig finde. Und
das verstehe ich total, ja. Andererseits ist es,
ja, bitte.
Ja, es ist dann vielleicht nämlich doch irgendwie, also der Unterschied, dass ich das Buch gelesen habe und du nicht, weil natürlich hast du im Buch, vergeht viel mehr Zeit, in dem diese Missgeschicke passieren. Also naja, letztendlich ist es auch alles ein Tag, so wie im Film auch, aber natürlich wird viel langsamer erzählt und es gibt viel mehr Umschreibungen und Ausschweifungen und in einem Film hast du das natürlich kompakt irgendwie in 30 Minuten oder so. Und naja, da kann ich schon nachvollziehen, dass du denn findest, dass es irgendwie ganz schön viele angehäufte Missverständnisse sind. Also da hast du auf jeden Fall recht. Vielleicht habe ich das denn dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, irgendwie gar nicht so, vielleicht wäre mir das ansonsten auch irgendwie komisch vorgekommen. Das kann natürlich sein.
Ja, ich meine, das ist ja auch, also du hast es ja auch schon so toll dargelegt. Das ist ja wirklich auch es dient ja einem Zweck. Es ist ja nicht nur sozusagen so einem billigen Schock zugute. Es ist ja nicht wie so ein billiger Horrorfilm, wo dann irgendwie weil sich die Figur dumm verhält, dann irgendwie dann der Killer um die Ecke kommt oder dem genau in die Fänge läuft, sondern es wird ja sozusagen wirklich zum Ausgangspunkt einer Geschichte.
Genau.
Und auch so einer Metageschichte, die ja sozusagen auch noch was über Erzählen im Buch halt oder schriftliches Erzählen, er hat im Fall von Ian McEwans Roman und halt über filmisches Erzählen halt auch im Film dann halt eben zu sagen hat. Naja, irgendwie, also auf jeden Fall, dieser Anfang hat mich gestört und hat auch das lässt halt so ein bisschen so einen dunklen Fleck auf dem Ganzen. Trotzdem finde ich aber auch auf der anderen Seite schon ganz, ganz andere Sachen wirklich toll. Was ich zum Beispiel sehr mag ist und was halt Joe Wright auch wirklich toll macht, ist so diese verschiedenen Perspektiven auf dasselbe Ereignis sozusagen. Also ganz, ganz interessant ist da halt eben auch diese Szene, die du beschrieben hast bei deiner kurzen Inhaltsangabe, Inhaltszusammenfassung am Anfang, wo halt also Bryony beobachtet, wie ihre Schwester da in diesen Brunnen springt und halt Robbie ihr dabei zuschaut. Da fehlt halt eine komplette Information, nämlich warum springt sie überhaupt da rein? Macht sie das? Also sie denkt halt womöglich, sie macht das, um ihn irgendwie um ihn halt irgendwie
anzumachen
oder irgendwie sieht vielleicht auch so aus, so wird es nämlich auch inszeniert, dass er halt irgendwie aggressiv ihr gegenüber ist oder sowas
genau,
und ihn zwingt oder so. Und dann stellt sich aber heraus, als dann Joe Wright später dasselbe Ereignis nochmal aus der anderen Perspektive, nämlich der von Robbie und Cecilia schildert, dass es dabei um eine zerbrochene Vase ging, also was komplett Triviales und dass diese ganze Situation auch nur auch den beiden dabei selber eigentlich total unangenehm ist, weil das halt eben so diese diese sexuelle Spannung oder diese romantische Beziehung, die Gefühle zwischen ihnen noch gar nicht ausgesprochen sind zu diesem Zeitpunkt. Und
wobei man sie ja schon auch merkt und,
na und klar, aber
die sieht man natürlich aus. Die sieht, genau, und aber Bryony sieht die natürlich auch nicht. Für die ist es einfach nur erschreckend wahrscheinlich irgendwie.
Ja.
Denke ich.
Und das macht er ja immer wieder, solche Momente, wo er sozusagen irgendwie im Nachhinein dann noch eine neue Information dazu gibt und halt ein bisschen diese verschnörkelte Struktur und mit diesen Zeitsprüngen auch, wie du auch erzählt hast, das fand ich auf jeden Fall wirklich auch toll.
Ja, ich finde auch, das ist richtig gut gemacht irgendwie. Das hat man auch selten. Es gibt ja einige Filme und auch Serien, wo das irgendwie immer wieder benutzt wird, diese verschiedenen Perspektiven. Und oft ist es ja dann auch irgendwie ein bisschen anstrengend, wenn man dann irgendwie eine Sache dreimal gucken muss. Aber hier ist es ja total virtuos irgendwie gemacht und ja, man hatte immer bei jeder Wiederholung sozusagen irgendwie einen Gewinn irgendwie als Zuschauer. Das ist total toll auf jeden Fall, ja. Ja.
Was ich auch noch sagen muss, ist, dass ich den zweiten Teil tatsächlich auch nicht so gut finde. Was dann auch sowas mit sowas ganz Trivialem wie dem Casting tatsächlich zu tun hat. Also in der mittleren, dann während des Zweiten Weltkriegs spielenden Teil, sehen wir dann treffen wir dann Bryony wieder, die dann halt älter ist und auch nicht mehr von Saoirse Ronan gespielt wird, sondern von Romola Garai. Ich hoffe, ich spreche das ungefähr richtig aus. Die finde ich halt eben, vor allem, wenn du sie zwischen Saoirse Ronan hast und dann.
Ja, stimmt.
Wer ist denn denn nochmal? Ach, Vanessa Redgrave, genau. Muss ich gerade kurz überlegen. wenn du sie sozusagen zwischen Saoirse Ronan und Vanessa Redgrave siehst, die halt, also Vanessa Redgrave ist natürlich sowieso eine absolute Legende und die halt auch hier diese, es ist nur ein kurzer Auftritt, über den ich auch, glaube ich, jetzt gar nicht besser, nicht mehr sagen, in welcher Form der sozusagen passiert oder was der Sinn davon ist, aber die natürlich in ihrem kurzen Auftritt auch absolut großartig ist und halt, wie wir schon gesagt haben, auch Saoirse Ronan am Anfang und irgendwie mit Romola Garai konnte ich irgendwie nicht viel anfangen und sie hat auch optisch nicht da reingepasst, also alleine sowas, dass sie halt einfach nicht diese krassen blauen Augen hat, wie die beiden anderen.
Ja, das stimmt, ja.
Es war sowas, wo ich dann irgendwie dachte, und das ist halt, glaube ich, auch der undankbarste Part. Also das
ja, auf jeden Fall. Das war wahrscheinlich sehr schwer, einfach zu besetzen irgendwie. Einmal optisch und dann aber auch von der Ausstrahlung, das kannst du ja auch einfach nicht einfach übertragen irgendwie, weil du ihr die Haare so scheitelst, wie die andere Schauspielerin es hat. Das ist natürlich total schwierig, auf jeden Fall. Aber trotzdem hat es hat für mich jetzt nicht so, also da hast du auf jeden Fall recht, aber für mich ist es jetzt kein so großer Minuspunkt, dass es sich schwierig auf den ganzen Film überträgt oder so, also. Aber ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Das ist, ja, Saoirse Ronan ist einfach perfekt, für diese Figur.
Ja, auf jeden Fall. Und, wie gesagt, das sind eigentlich im Prinzip doch auch nur kleinere Mäkeleien, die ich so habe, die halt irgendwie jetzt dafür sorgen, dass ich den Film nicht als meinen absoluten Lieblingsfilm bezeichnen würde. Hm. Auch wenn ich ihn, wie gesagt, ja noch ein bisschen besser fand. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich jetzt einen Joe Wright Lieblingsfilm nennen müsste, dann wäre es auf jeden Fall Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil.
Den ist auch schön.
Den finde ich, glaube ich, noch besser tatsächlich.
Ja, den finde ich auch total gut. Aber Abbott ist auf jeden Fall meine Nummer 1 in der Hinsicht. Ich freue mich jetzt auch auf The Woman in the Window. Das ist ja sein neuer Film. Ich weiß gar nicht, wurde der eigentlich auch verschoben wegen Corona? Wahrscheinlich schon.
Ich glaube, der wurde verschoben und hat aktuell auch keinen Starttermin.
Ja, da bin ich auch gespannt. Das ist ja auch eine Romanverfilmung. Da habe ich jetzt auch schon überlegt, ob ich das vielleicht noch lese. Hast du das gelesen zufällig?
Das habe ich tatsächlich gelesen, ja. Ist auch. Ja, ist ein gutes Buch. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das jetzt irgendwie fantastisch fand. Und es ist leider, ohne zu viel zu verraten, so ein Fall. Wenn man das Buch gelesen hat, kennt man den Twist.
Ja. Das war ja dann, auch bei. Ja.
Dann funktioniert es womöglich im Film leider nicht mehr so gut. Das ist dann immer, wenn man das vorher wüsste, ne?
Ja, das macht mir aber eigentlich nichts. Also, das ist irgendwie, ich freue mich dann immer, wenn ich trotzdem dann noch sehen kann, wie das jetzt filmisch umgesetzt wurde und so. Da ist es dann für mich irgendwie okay. Also. Dann lese ich das vielleicht echt vorher. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich noch Zeit finde. Genau. Hast du Anna Karenina von Joe Wright gesehen?
Ja. Ist ja, ja auch, den auch mit gesehen. Keira Knightley. Ist ja so ein bisschen seine Muße.
Ja, anscheinend.
Und ja, ist auch ein toller Film. Also auch der sozusagen hat ja so eine ich bin ja immer so ein Fan davon, das ist vielleicht ja auch schon bei Scott Pilgrim vorhin durchgeschimmert, wenn es irgendwie so ein besonderes, so eine besondere Idee gibt für die Inszenierung. Ja. Und bei Anna Karenina ist das ja quasi, dass das alles wie auf einer Theaterbühne inszeniert ist.
Ja, genau.
Ist, ne?
Genau. Das ist super besonders, ja.
Und halt eben auch natürlich einfach toll ausgestattet und tolle Darsteller von wirklich eigentlich in allen Rollen.
Ja, ja. Ja, ich also tatsächlich den der also ich mochte den auch, aber der hat mich jetzt irgendwie habe ich da noch tatsächlich habe ich vielleicht noch mehr so ein bisschen Modernität oder so vermisst. Also das finde ich auch so gut bei Abbitte, dass es ja, ich weiß nicht, ich glaube, da hat er sich so als wie sagt man so, als stilistisches Mittel oder sowas, irgendwie vielleicht die Zeit genommen an sich. Das hast du ja schon am Anfang des Films, wenn die Uhr so klickt und immer schneller wird, tickt, nicht klickt. und das spiegelt, das kommt dann im Film immer wieder vor, wie die Zeit halt rennt oder wenn, ach, wenn diese Rückblenden kommen.
Ich habe das, ja. Ich hab das als eine Schreibmaschine verstanden.
Ja, das gibt's auch, aber also das geht ja alles so ineinander über.
Ah, okay.
Also so habe ich das irgendwie, also so habe ich das auch gefasst, dass es irgendwie.
Ja, ich meine, das mit der Zeit, das ergibt auf jeden Fall auch viel mehr Sinn. Also das mit dem Schreiben oder der Schreibmaschine genauso, weil es geht
ja das auch,
um
ja.
Umschreiben und um genau. Eine Autorin und
genau, genau.
Und so.
Und um Fiktion und Nicht-Fiktion und so weiter, ja. Ja, aber ja, genau. Und das finde ich irgendwie, es gibt immer so kleine coole Stilmittel, die er überall so einbaut und dann kommen die auch immer wieder vor und das ist irgendwie, ja, toll, auf jeden Fall. Vor allem für Romanverfilmungen so, was Besonderes.
Ja, also das ist tatsächlich bei Romanverfilmungen, du hast es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, das Thema, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so eine Romanverfilmung, die sich wirklich so sklavisch an die Vorlage hält und dann sozusagen einfach Szene für Szene Wort für Wort quasi mehr oder weniger. Das, man hat es häufig bei diesen BBC-Verfilmungen von irgendwelchen großen britischen Romanen. Da gibt es dann meistens mindestens zwei oder drei, die so fürs Fernsehen gemacht wurden, so als Mini-TV-Serien oder als großer Mehrteiler oder sowas. Und die sind immer so okay. Aber dann gibt es halt eben auch sowas wie zum Beispiel, also gerade bei Stolz und Vorteil gibt es ja zum Beispiel diesen, den finden ja viele ganz, ganz toll, diesen BBC-Film, wo
ja, den habe ich auch gesehen. Ja.
Also es gibt ja diesen BBC-Film und es gibt dann halt eben die Verfilmung von Joe Wright und die ist einfach, also kann man natürlich kann man das jetzt nicht endgültig sagen, aber ich würde halt behaupten, weil das dann einfach der viel bessere Film ist und jetzt nicht, was jetzt sozusagen welchen fand ich besser, sondern sozusagen, welcher ist tatsächlich filmisch oder handwerklich besser gemacht und deswegen finde ich halt den Joe Wright Stolz und Vorteil unvergleichbar viel besser. Und,
ja, auf jeden Fall, ja.
Weil der sich halt eben auch befreit von der Vorlage, weil er halt eben sich nicht an alles hält. Und ich kann jetzt in diesem Fall nicht hundertprozentig sagen, aber so wie du das auch geschildert hast, hört er sich halt so an. Und von allem, was ich über das Buch von Ian McEwan Abbitte gelesen habe, haben sie es halt zumindest so gemacht, dass sich halt dieses sozusagen von einem Meta-Roman über Romane zu einem Meta-Film über Filme gemacht haben, so ein bisschen. Und das halt sozusagen übertragen haben, alles sinnvoll in ein anderes Medium. Und das ist ja schon mal...
Genau. Genau, das kann man so sagen. Genau, und das ist ziemlich gut gelungen, würde ich auch sagen. Wobei ich auch glaube, dass tatsächlich die Bücher von Ian McEwan, da wurden ja schon richtig viele verfilmt, die eignen sich halt auch total dafür irgendwie. Also einmal sind es immer so Themen, die einfach wahnsinnig spannend sind und irgendwie... daraus lassen sich super Filme machen und dann, das ist ja bei ihm irgendwie auch so ein Thema, dass so Modernes mit Altem verknüpft wird und für Filme ist das, glaube ich, irgendwie super gut geeignet. Also es gibt natürlich auch bessere und schlechtere Ian McEwan-Verfilmungen, aber tatsächlich sind irgendwie, ich glaube, die Mehrzahl, würde ich sagen, ist ziemlich gut immer. Es liegt bestimmt auch daran, dass er guten Grundstoff liefert, sozusagen.
Ohne Frage.
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier eine vielleicht nicht so kontroverse Folge aufgenommen, was vor allem daran lag, dass ich dann ja doch Atonement Abbitte deutlich besser fand, als ich noch beim ersten Mal gucken fand und dass ich deswegen Nina gar nicht so vehement widersprechen konnte, wie sie es bei mir mit Scott Pilgrim getan hat. Aber ich meine, es heißt ja auch Leinwandliebe, dieses Format.
Ja, ich finde, das ist auch völlig okay, wenn man sich mal einig ist.
Ja, ich meine, wir sind uns ja relativ viel einig und also Und man kann ja zumindest, glaube ich, den allermeisten Filmen dann immer doch noch irgendwas abgewinnen. Und ich glaube, das hat sich bisher auch durch diese Steady-Sonderfolgen wie ein roter Faden gezogen.
Ja, das stimmt.
Also gibt es jetzt in diesem Fall nur ein gebrochenes Herz, meins.
Ja, genau. Es tut mir sehr leid.
Aber, das ist schon okay.
Ja, aber ich werde mir auch tatsächlich jetzt, glaube ich, Stolz und Vorteil nochmal angucken. Also den habe ich zwar auch schon bestimmt zweimal gesehen, aber es ist schon ziemlich lange her. Und da habe ich jetzt richtig Lust drauf gekriegt irgendwie. Ja, dank dir.
Ja, wir verabschieden uns.
Genau.
Nina, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Und an euch da draußen, schaut euch auch Stolz und Vorurteil an, schaut euch Scott Pilgrim an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch Abbitte an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, oder schaut euch einfach ganz allgemein ganz viele Filme an und geht auch wieder ins Kino, wenn es
geht ins
bei
Kino,
euch schon wieder geöffnet hat und wenn ihr da gefahrlos hingehen könnt.